Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Diese Maxi-CD wurde günstiger verkauft als die anderen Maxi-CDs, wie ich hörte auf Ansage von Kraftwerk, ja. Weil die natürlich über diesen Expo 2000 Deal, wo sie sich dumm und dämlich verdient haben für folgenden Jingle.
Expo 2000.
That's it. That's it.
Da muss man erstmal drauf kommen.
Ja, und alle Rechte, vertraglich alles. Nee, also das bezahlt uns das Geld für das und alles damit, die Verwertung dürfen wir trotzdem übernehmen. Ja. Und dann stellen wir unsere Maxi-CD, ja, for the people, ja. Low-Price-mäßig. Das fand ich wahnsinnig coolen und guten Move von ihnen. Ja. Und das Stück ist natürlich wahnsinnig gut so, ne? Also
aber ist es,
Expo 2000, Planet der Visionen. Genial.
1, 2, 3, 4. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich muss ganz ehrlich sein, ein bisschen mehr als über euch freue ich mich über meinen heutigen Gast, weil sein Schaffen, seine Arbeit mich mehr begleitet und geprägt hat als viele, viele andere Dinge. Ich deswegen seit ungefähr 6 Nächten nicht mehr ruhig schlafen kann, weil ich so aufgeregt bin, dass er heute bei mir ist. Ein fantastischer Musiker, ein grandioser Texter, ein super Typ. Herzlich willkommen, Jochen Distelmeier.
Wie wundervoll, danke sehr. Grüß dich, Nils.
Ich freue mich wirklich so sehr, dass du hier bist, weil wir können auch ganz von vorne anfangen. Die erste Platte deiner Band damals, Ich-Maschine von Blumenfeld, ne? Mein ältester Bruder hat es dir gekauft und der war auch immer sehr wichtig für mich, was so Musik betrifft und so. Die habe ich so viel von dem immer gezeigt bekommen und abbekommen und so. Und die habe ich dann gehört und fand die sofort super, hab überhaupt nichts kapiert. Ich habe das Gefühl, dass ich heute, so wenn ich die heute höre, dass sich mir manchmal so Songs erschließen und so und ich manchmal so Sachen auch besser verstehe.
Ja, da geht es dir wie mir, ehrlich gesagt.
Heute. Aber ich fand das so beeindruckend, dass ich zwar fühle, dass da irgendwas passiert
auf dieser
Platte, aber ich überhaupt nicht, gar nicht kapiere, um was es geht. Weil ich hatte immer das Gefühl, das ist so eine, das ist eine Band, also es gibt ja auch viel, das gesagt wird, Diskurs, Pop, bla 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 und so, der Intellektuelle, das ist Pop, whatever. Hast du das Gefühl, dass das immer so der Hauptzugang war, den die Leute zu der Musik hatten, oder gab es das eigentlich viel mehr, dass die Leute gepokt haben auf den Konzerten und dass da einfach, dass es um so einen Sound ging und um so einen Drang?
Ja, ich glaube, das war das Main Thing. So bei den ganzen Konzerten, ersten Konzerten, die wir hatten, die Reaktion der Leute, die bei den Shows waren, das war so ein 1:1-Ding. Die haben sofort, also intuitiv über die Musikalität, die Kraft, ja, den Sound und so, den wir hatten, geschnallt, worum es, ja, jenseits der, sag ich mal, Textebene oder irgendwie was geht. So. Und diese, sagen wir mal, vielleicht eher so mediale Verhandlung oder Behandlung von den Sachen, die, na klar, Musikjournalismus hat immer das Problem, wie soll man über diese Musik schreiben? Das ist ja relativ kompliziert manchmal und deswegen stürzen sich natürlich viel auf das andere, was neu ist, neben dem vielleicht neuen Gefühl oder für damalige Verhältnisse neuen Sound, nämlich dann die Texte. Und das hat sich dann so ein bisschen schneeballmäßig, denke ich, verselbstständigt, dass es dann so sehr stark so wahrgenommen worden ist. Also in der Öffentlichkeit, aber bei den Leuten eigentlich nicht.
Aber glaubst du, dass es auch viel Distinktion war? Also glaubst du, dass es viele Leute gab, für die es schick war, Blumenfeld zu hören, weil es irgendwie keiner kapiert hat?
Ich glaube nicht, weil es keiner kapiert hat. Es kann sein, dass es viel mit Distinktion zu tun gehabt hat. Ich war mir eigentlich sehr sicher, als wir uns zum ersten Mal im Proberaum getroffen hatten und dann gleich 3-4 Stücke so fertig hatten und dachte, wow, also das ist genau das, was ich eigentlich in den letzten Jahren vermisst hatte an Musik und an Gefühl. Und ich hatte von vornherein eigentlich, ich wusste sehr genau, welchen, heute würde man sagen, Impact oder welche, das haben würde, wenn wir was releasen würden. Ja. Weil zu der damaligen Zeit, wie was ich eben schon sagte, fehlte mir genau diese Art von, ich würde sagen, direkten, also gar nicht so, ne? Mhm. Für mich war es der Versuch, mich so direkt wie möglich in der damaligen Zeit zu dem, was mich beschäftigte, berührte, um uns herum los war, mich dazu zu äußern. Ja. In einer Sprache, in der das eigentlich so in dem Maße nicht üblich war, hierzulande. Ja.
Du hast ja auch gesagt, du hast damals viel Hip-Hop gehört, Public Enemy, Boogie Down Productions, solche Sachen.
Ja, genau, das war in den Jahren davor. Es gab so eine Phase, wo ich so gelangweilt war von bundesrepublikanischer Popkultur, wenn man das überhaupt so nennen kann. Also,
das waren so quasi die Ausklänge der Neuen Deutschen Welle oder was gab es noch?
Danach. Also diese Schwundstufen der Neuen Deutschen Welle, das hatte ja auch noch was Interessantes. Ja. Aber als ich das dann nur noch so in, ich sag jetzt mal, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber nur noch in Deutschrock und Funpunk aufgeteilt hat und dann natürlich diese große Schlagerbubble, dachte ich, okay, was ist, also das war nicht nur in Deutschland so, in Großbritannien war es ja fast auch so ähnlich jetzt. Ja. Und es gab für mich zu der Zeit eigentlich nur Hip-Hop, wo ich die Form von Ansprache erlebt habe, wo es dringend war, dass die Leute sich irgendwie äußerten und die Musik irgendwie fresh war. Aber es war dann zu dem Zeitpunkt eigentlich nie für mich, eine Frage stand nicht im Raum, dass man jetzt so auf Hip-Hop-Beats geht oder sowas. Ja. Das würde man heute ja dann irgendwie so als, wie nennt sich das, Cultural Appropriation-mäßigen Shit.
Naja, aber so Streets so, oder sowas, also so, damit kann man sagen,
ja, aber das kommt ja aus der englischen, das kommt ja so aus der englischen Kultur, das ist ja eher so Speaker's Corner. Ja. Also dass diese, wie soll man sagen, Traditionslinie, die irgendwo bei John Cooper Clark, Ian Dury, Marky Smith, dann gibt's N. Clark auf einmal, dann wird das zu den Streets, irgendwann ein paar Jahrzehnte später taucht dann in der Poetry Slam Version dann Kay Tempest auf.
Stimmt.
Ja. Das ist, steht eigentlich alles in der, wie heißen die anderen? Du weißt, was ich meine. Ja, Sleaford Mods natürlich.
Ja, genau, Sleaford Mods. Ja.
Also all das steht in dieser Tradition des britischen Speakers Corners. Mhm. Irgendwelche Freaks stellen sich auf eine Ecke und reden angeschwurbelt über ihren Shit. So. Da kannst du das natürlich machen, auch weil es so mit so einer Reggae-Kultur von damals in Großbritannien verbunden war.
Du kommst ja aus Bielefeld.
Das ist richtig.
Da ist nicht so rasend viel los, möchte man sagen.
Stimmt nicht.
Es gab damals eine ganz gute Kultur. Du hast mal erzählt, da wollte ich dich mal fragen, weil du nämlich auch gesagt hast, du hättest es gar nicht so geil gefunden. Du hast im Forum Enger, das war eine Venue, wie man heutzutage sagt, in Bielefeld, da hast du Nirvana live gesehen vor dem großen Hype.
Da habe ich alles. Also da habe ich unzählige Bands. Nirvana haben gar nicht auf mich so einen großen Eindruck da gemacht.
Aber warum nicht? Das war ja wahrscheinlich Bleach-Zeit oder was?
Ne? Ja, das war noch nicht mit Dave Grohl. Ja. Weiß ich nicht, das hat mich nicht so, oh Gott, jetzt wird's gefährlich. Auch später habe ich eigentlich so, trotz der Hits und des, wie soll ich sagen, der Sympathie oder des Mitgefühls für diese Three-Piece, was wir ja auch waren, hatte ich den Eindruck schon, jenseits von Substanzmissbrauch in der Band, so die Sollbruchstellen dieser, weißt du, das hörte man schon an.
Ja.
Also auch in den Versuchen von In Utero, glaube ich, war dann die Platte, in der sie so versucht haben, ne? Mhm. Wo kann er hin mit seinem berstenden Talent sozusagen?
Ja.
Also die, entschuldige, diese sich später abzeichnende Tragödie und das Drama darum, das schien mir schon, ohne dass ich das geschnallt hätte, weißt du, auf diesem Showcase, okay, da muss ich gar nicht so ran, weißt du, das ist... dann lieber irgendwie die Feelies nochmal 2,5 Stunden lang so. Oder,
aber hattest du Angst davor?
War das es war keine Angst. Ich fand es ein bisschen langweilig.
Ja, okay, verstehe.
Ich habe später von Leuten gehört, die sie im Kirr gesehen haben in Hamburg, die einen ähnlichen Eindruck hatten. Andere haben gesagt, nein, das war mega. So.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, inwieweit da viel so Hype-Folklore dann so mit drin
ist. Na klar.
Ne? Ja, ja. Ich habe sie gesehen bevor.
Naja. man weiß es bei sich selber auch nie. Man ist ja, man tendiert dann auch noch selber dazu, da irgendwie das zu über- oder unter zu bewerten im Nachhinein, im Nachklapp. Also wenn man etwas erlebt hat, bevor es so explodiert ist, dann erinnert man sich ja anders vielleicht auch daran, weil man es sozusagen in dieser Explosion reflektiert.
Ja. Mir hat auch Butch Vig als Produzent nie so behagt, obwohl diese Platte natürlich für das, was sie ist, perfekt produziert ist, so wie DJ Ötzi in sich perfekt produziert ist. Stehst du?
Ja, aber also, Schwick und DJ Ötzi, das ist auch eine Linie, muss man.
Entschuldigung. Ey! Was gibt's? Aber du verstehst, was ich meine.
Ja, absolut,
also, das
absolut.
Ist, Nein, aber das Forum Enger und das AJZ Bielefeld so wichtige und ich denke auch sehr, sehr gute Venues, wie du sagst, oder das, was die gebucht haben an Shows und so, wer da alles da war. Es gab vorhin noch das Scala in Herford, wenn du, wie gesagt, in der nordrhein-westfälischen, ostwestfälischen Provinz aufgewachsen bist und du hattest irgendwie so Orte neben den Plattenläden und den Musikzeitschriften und Fanzines, wo auf einmal die Welt da war. Mhm. Das ist krass, das jetzt auch. Dexys Midnight Runners, Dead Kennedys, verstehst du? Ja. Weil eben zu dem Zeitpunkt, das ist natürlich jetzt auch Folklore, die Sachen nicht so verfügbar waren, wie es jetzt ist und es dadurch alles viel kostbarer und einen ganz anderen Zauber entwickelte. Das war schon geil, das war toll.
Ja,
also von daher, die Stadt selber, ja klar, aber die Orte, die es gab, sehr prägend und besonders und toll.
Ja, man richtet sich ja in seiner Jugend sowieso immer da ein, wo man ist. Also man schafft es ja immer, wenn man jung ist, aus dem eigenen Horizont was Besonderes zu machen. Also,
ja, und trotzdem, wenn ich mich dann mit meinen Freunden, Hamburger Freunden, die aus dem Norden kommen oder aus Süddeutschland, ähnliche Generation, andere Landschaften, andere Strecken, die mit dem Fahrrad zurückgelegt werden mussten, zum Punkrock zu. Aber das Gefühl war, das, ich weiß nicht, also, ja, auf absurde Weise sehr ähnlich. Und, und die Anekdoten ähnelten sich auch, irgendwelche Auseinandersetzungen mit, ja? Ja. Mhm.
Ich weiß noch, wie ich euch, ich weiß gar nicht, ob es das erste Mal war, dass ich euch live gesehen habe. Da habt ihr gespielt auf einem Festival, also mit Blumfeld, in Zons. Das ist so ein Burgtheater, so ein Open-Air-Burgtheater in der Nähe von Köln, so Richtung Düsseldorf, am Rhein direkt gelegen. Und das war so ein weirdes Booking, das dieses Festival hatte. Aber ich war 16 oder so.
Wer war dann noch? Was kannst du dich da erinnern? Also ich weiß nicht mehr.
Es ging, glaube ich, 2 Tage. Ihr habt gespielt, Maceo Parker hat gespielt. Hm. Ich bin vor allem hin, weil Throw That Beat in the Garbage Can gespielt haben. Die habe ich geliebt damals, wie verrückt. So wie Bookings halt früher waren. Also auch gar nicht so begrenzt auf den Stil oder so.
Nein.
Sondern wir versuchen mal so viel wie möglich mitzunehmen.
Ja,
quasi.
Aber auch das hatte was Unschuldiges.
Ja, total.
Und dadurch war es so frei und ja, ja, aber das gibt es doch bestimmt heutzutage auch noch. Also.
Ja, aber
obwohl es ist schon ein bisschen professionalisierter, eingegrenzter, zielgruppenorientiert.
Naja, genau.
Du hast recht.
Es gibt irgendwie mehr Marktforschung heutzutage bei Festivals.
Ja. Als das mehr Kontrolle, also, als würde der Zufall ausgeschaltet werden.
Naja, genau.
Also irgendwie so, ich komme eigentlich, um mir eine Punkrock-Band anzugucken, auf einmal sehe ich Maceo Parker und finde es auch ganz geil. Ja. Was ist mit mir los? Also bin ich noch echt? Maceo Parker hat da gespielt, aber nicht an dem Tag, als wir gespielt haben.
Ich glaube schon. Und ich glaube, El Bosso und die Ping-Pongs haben auch noch gespielt.
Das war ja damals. Diese Namen.
Die deutsche Ska-Band.
Aber diese Namen, El Bosso und Ping-Pong, da ploppen bei mir sofort so Sachen wie Pillepaller und die Ötterpötter, kannst du das noch? Das sind so Vorläufer von später, hießen dann die Bands. Okay, jetzt fallen die mir nicht. United Carbine Productions, Lords of the New Church. gut, okay. Time-Tunnel-Shit.
Aber deswegen kenne ich dieses Gefühl, dieses Lebensgefühl als Jugendlicher oder so, dass man.
Du kommst aus Köln. Also
aus Wesseling, zwischen Köln und Bonn, so eine Kleinstadt.
Ah, okay.
70.000 Einwohner, jeder kennt jeden irgendwie. Es gibt diese typischen Probleme, die Jugendliche haben, die sich alle kennen. Also immer kennt irgendwer irgendwen und dann gibt's Ärger und so weiter.
Ja, Logo.
und es gab bei uns im Ort gab's ein Jugendzentrum. Also es war, glaube ich, ihr Einzelveranstaltungsort, aber im Jugendzentrum beheimatet war die Rock-Initiative Wesseling. Die haben einmal im Jahr ein großes Open Air im Park bei uns.
Shoutouts gehen raus an die Rock-Initiative Wesseling.
Die war angeführt von einer Metal-Band, die überregional bekannt damals war, Trans-Am hießen die. Die waren so ein bisschen, unter Metal-Fans kannte man die.
Okay, sagt mir nichts gerade.
Naja, und die kamen aus Wesseling, zufälligerweise. Und die haben dann eben die Rock-Initiative gegründet und haben so ein Festival gemacht, wo es immer so einen großen Headliner gab. Das war dann einmal Zeltinger in einem Jahr.
Ja, Jürgen Zeltinger. Zeltinger, euer Chef.
Ja, klar.
Ich habe mal die schönsten Melodien auf Platte gebannt. Das heißt für euch, kaufen. Ich möchte nämlich in Urlaub fahren.
Der hat ja auch das berühmte Ramones-Cover, Müngersdorfer Stadion.
Richtig.
Ist ja Ramones-Cover. Ja, der war einmal Headliner und dann war davor. Also man muss sich
wahnsinnig interessante Figur und Gestalt.
Es gibt eine tolle Doku über den.
Ja, gibt es?
Naja, der ist super interessant. Ne? Der ist wirklich sehr, sehr
toll.
Der heißt, glaube ich, sogar auch Assi mit Niveau. Guter Typ irgendwie. Ist wirklich sehr faszinierend. Und dann weiß ich aber noch, das war ja so ein Festival, also ne, in so einer Kleinstadt, wo nichts ist. Es ist natürlich dann alles da. Also alle Familien und so stehen dann da irgendwie. Und dann weiß ich noch, da hat dann eine österreichische Glam-Rock, Glam-Metal-Band gespielt. Die hießen Ballroom Blitz. Die sind mit einem eigenen Doppeldeckerbus gekommen, der mit M&M getaggt war, weil die sich den von denen sponsern lassen. Und dann kommen die auf die Bühne und das Erste, was sie sagen, war: Ja, servus Wesseling, wir waren gestern in Amsterdam, da haben wir unser ganzes Geld verhurt, jetzt kommt unser erstes Lied. Das war eine geile.
Wann war das?
Boah, das muss jetzt bin ich.
Klingt wie eine Mischung aus, Entschuldigung.
Ich bin 45, also das ist wahrscheinlich so 33 Jahre her oder so, 34 Jahre irgendwie so.
Okay.
Das war mega. Aber das ist so, das fand ich so geil, weil das hat dann so den Rock'n'Roll in die Provinz gebracht.
Aber
ne?
Richtig.
Das war so richtig das ganze Roses-Feeling da in Wesseling irgendwie. Das ist doch das Aufregende an Rock'n'Roll, dass der immer über, oder Pop oder wie immer man das nennen will, dass das immer überall mit so einfachen Mitteln irgendwie herstellbar ist und reproduzierbar ist.
Ja, aber genau, ja.
Das ist doch, glaube ich, weil das ja auch so viel mit einem macht und für einen bringt. Und deswegen, wie gesagt, war ich immer auch so aufregend, dass du heute kommst, weil diese Platte mir ja auch so viel gebracht hat und mich irgendwie so gefühlt schlauer gemacht. Ich habe dann auch, ich konnte die Texte dann auswendig und habe das immer mitgesungen und alle meine Freunde haben gesagt, hä? Und dann so, lass nicht über Sex reden, hihihi und so. Und alle waren irgendwie so, und ich so, ja, du musst mal genau hinhören und so.
Danke, ja, toll.
Das ist doch so toll, dass das so überall ankommen kann.
Ja, manchmal hat es gar nicht mit einem selber zu tun. Ja. Das lernt man oder den Eindruck kann man dann später haben.
Ja.
Dass es irgendwie, ja, trotzdem eben dieses Verbindende steuert.
Ja.
Nicht nur jenseits räumlicher Grenzen, sondern auch über die Zeiten hinweg. So eine andere Art von Verbundenheit und Leute, die dann Musik hören, auf Shows gehen, abgehen, in welcher Form auch immer, tauchen ein in diese, erleben das auch. Das ist ein, und diese Form von, wer hat das gesagt? Music is the healing force of the universe, also diese heilende und verbindende Kraft der Musik, auch in der Ekstase oder im Pogo oder wie auch immer.
Ja.
Ja, wie soll ich sagen? Das ist, ich habe den Eindruck, dass das ein bisschen verloren gegangen ist in der heutigen Musik. Also das Vertrauen vielleicht darin,
ja. Ja? Ja.
Obwohl alle wissen und spüren, es ist ein menschliches, substanzielles Bedürfnis, angeschlossen zu sein an Musik und darüber an andere und mit anderen verbunden zu sein, aber dieses damals vielleicht noch in dieser Repetition von One, two, three, oder, ne? Oder auch langsamer, dieses, wenn man fast schon so schamanistisch tranceartige, ne? Was du später auch im Techno hattest oder sonst wo, ne? Wo irgendwann sich bestimmte Sachen so zu lösen scheinen. Das ist so ein bisschen weg, so die Art, wie die Leute mittlerweile tanzen, weißt du?
Ja.
Zu modernerer Musik, so Trap oder so. Hat schon sowas Körper. Schützen.
Sowas in mir, ja.
So, ne? Ja. Also, stehst du, was ich meine?
Ja, ja.
Es hat nicht mehr diese.
Ja. Ja.
Ob jetzt Hippie oder Punkrock oder whatever. Okay.
Aber glaubst du nicht, dass das ein bisschen, kulturpessimistisch ist?
Nein. Also, nein, es gibt ja so Wellen.
Ja.
Also, das ist ja, ne? Es gibt.
Also, quasi, Wellen. Jetzt war wieder, wo wir so im New Wave in den 80ern waren. War der nicht auch so sehr in sich gestellt?
Stimmt, du hast recht, ja.
Sisters of Mercy und so.
Ja, es war dann diese, ne?
Ja.
Diese absurden Bewegungen, du hast recht, ja.
Oder eben Shoegaze, ein ganzes Genre ist danach benannt,
vollkommen
dass man
richtig.
Nur auf
ja,
die eigenen
ja, genau.
Schuhe guckt.
Aber das war nicht, das scheint bestimmten Zyklen oder ja,
ja.
Sachen zu unterliegen und ich beobachte das jetzt nur oder habe das vor längerer Zeit beobachtet. Ach, interessant, da ist man jetzt wieder sozusagen. Ne?
Du bist also nicht so wie Diedrichsen, der irgendwie in Pop 1 und Pop 2 kategorisiert und sagt, das eine war ganz toll, weil es subversiv war, weil es aufregend war, so bis in die 80er und danach ist alles irgendwie so beliebig und alles ist Pop und uninteressant.
Nee, ich wusste nicht, dass er das tut. Ich bin auch schon seit längerer Zeit, also ich benutze eigentlich den Begriff Pop oder Popmusik gar nicht mehr. Das eigne ich mir gar nicht. Das hat eigentlich mit dem, wie ich Musik wahrnehme, schon seit Jahrzehnten eigentlich und so auch, wie ich mich selber sehe in dem ganzen Gewusel, hat die Kategorie Pop eigentlich so für mich nichts mehr zu tun. Also ich kann zwar darüber so reden, so und wir können uns darüber verständigen, was das vielleicht bedeutet oder so, aber das hat für mich mit meiner Erfahrung oder Wahrnehmung von Musik und dem, wie ich selber daran gehe, nichts wirklich zu tun. Auch wenn ich mit Bestandteilen davon sicherlich spiele, und darüber auch vielleicht verfüge, aber meine Art der Erfahrung von Musik ist beyond dieser Terminologien oder sowas. Ja. Ich glaube, das ist noch älter, ja, und betrifft alle Formen von Musik.
Das ist ja, die Frage ist ja bei Pop,
Ich habe das Gefühl, dass das so ein Begriff ist, der ja so unterschiedlich definiert. Also jeder definiert ihn ja anders für sich. Ja. Was ist Pop? Und für mich war auch Pantera Pop und so.
Ich verstehe. Obwohl sie keine Pop-Hits hatten in dem Sinne.
Aber
ne?
es war, hatte so eine Struktur davon und so. Und es hatte irgendwie deswegen waren die für mich so aufregend als Metal-Band, weil die so, weil ich da nicht das Gefühl hatte, jetzt 12 Volten folgen zu müssen, die Metal ja oft macht in seinen Songs, wo es dann 100 Breaks gibt, was auch aufregend sein kann, aber mich manchmal nervt. Und bei Pantera war alles so straightforward irgendwie. Das fand ich irgendwie, da konnte ich sofort.
Ja, man kann sich das natürlich alles popmäßig aneignen, diese unterschiedlichen Stile, ja. So wie man das eigentlich schon seit den 80ern in Japan beobachten kann, wo Musik eigentlich nur noch eine Art Gadget ist, zu der Art, wie du gerade, welche Klamotte du gerade anhast, ja. So ein bisschen hat sich das von da aus eigentlich bis jetzt in alle Sphären übertragen. Also Musik als, ne, Soundsnippet nur noch etwas, was zu den, ne, zum Style, den man gerade fährt, passt. Dieses so, obwohl das vielleicht auch ein bisschen ungerecht ist, aber du verstehst, was ich meine.
Ja, absolut, ne? Aber es ist ja, ich meine, du musstest dich ja zwangsläufig wahrscheinlich auch immer mal wieder mit so einem Pop-Begriff auseinandersetzen, weil ja zum Beispiel bei Blumfeld, so ab Old Nobody, für die Leute, also du hast immer gesagt, für dich war das, hat sich's gar nicht angefühlt, als wäre da jetzt ein großer Wechsel im Sound.
Ja, ja.
Aber für alle Menschen hat sich das so angefühlt, als wäre da jetzt.
Also im Sound natürlich ein Wechsel, aber von dem, was quasi.
Aus der inneren Logik der Band quasi.
Anlass, warum macht man das? Für wen? In welcher Stimmungslage? Wo will man damit hin? Also war es eigentlich dasselbe. Also insofern muss ich schon sagen, dass ich Blumfeld eigentlich auch schon bei Ich, Maschine und L'Etat Moi eigentlich wie eine Popband gesehen habe.
Ja.
Ne?
Ja,
so nach diesen Kategorien oder so. Aber also spätestens ab Old Nobody und den Platten danach sind dann diese Kategorien, waren die für mich sozusagen durchgespielt und hatte dann eher, wie soll man das sagen, ja, primär musikalisch oder an der Musik orientierte Interessen. Was sich dann darin niederschlägt, wie viele unterschiedliche Genres versucht wurden auf einem Album zu verbinden oder abzubilden, ohne jetzt so, ne, das ist jetzt das Ding, 12 Stücke, ja, selber Sound, weißt du, was ich meine? Ja. So, das hat natürlich auch einen besonderen Zauber, ob das jetzt Johnny Hooker, ACDs oder Kraftwerk sind oder die Ramones, aber so waren wir nie gestrickt, oder das ist nicht so ganz meine Herangehensweise.
Aber was ich so erstaunlich finde, ich habe jetzt auch nochmal ältere Interviews, ältere Texte, Rezensionen gelesen und so. Was ich so erstaunlich finde ist, und da kann ich auch so einen Bogen schlagen zu einer meiner großen Lieblingsbands, nämlich Weezer. Was ich so interessant finde ist, was ihr quasi als Band erlebt habt und was du vielleicht auch jetzt mit den Solo-Sachen immer noch im Nachklapp dazu erlebst, ist so eine Anspruchshaltung von Fans. Also weil es gab ja zu Old Nobody viele, die gesagt haben, was ist das denn, das ist ja jetzt, keine Ahnung, Schlager oder was auch immer, was ist denn das für ein Pop? Wir wollen diesen Noise-Rock zurück, wir wollen diese Gitarren, diese verstärkten, verzerrten Gitarren zurück.
Ja.
Und oder dass Leute heute sagen, ja, die ersten beiden Blumfeld-Alben, das war alles, was danach kommt und so. Das wird ja über Weezer auch immer gesagt, die ersten beiden Alben und danach ist alles Quatsch. Und trotzdem sind das aber Leute, die dann sagen, sie sind so Fans von der Band. Mhm. Und es ist, wenn man nicht bereit ist, eine Entwicklung einer Band mitzumachen, dann ist das doch, was ist das denn für ein Fandom? Also das ist doch eigentlich totaler Quatsch, dass man sich dem so verwehrt, wenn das nicht dahin geht, wo man das selber haben will.
Ja, also auf der einen Seite würde ich sagen, die Leute, selbst wenn einem das ein bisschen eng vorkommt, diese Sicht, haben ein Recht darauf und ein Bewusstsein für das, was sie brauchen.
Ja.
Wenn sie den Sound so wollen und den fahren wollen, weil, keine Ahnung, sie den Job machen oder mit den Leuten in ihrer Familie nicht klarkommen oder whatever, alles Recht der Welt, ich kann sogar Einwände verstehen, die sagen, wo ist das hin, kann ich nur sagen, du hast recht, sorry, aber darum geht es jetzt gerade nicht. Ja. Damit ich in dem Style später, Jahre später, wo ich mit dem Haas Diktatur der Angepassten spielen kann und es sich wieder frisch anfühlt für mich und es, ja, genauso gemeint ist wie das, was du vorher gedickt hast, muss ich, ja, aus meinen Feelings, ja, da lang und gucken, wohin hat mich das geführt?
Ja.
Ja, inwiefern führt mich Jet Set zu Status Quo Vadis oder so?
Mhm.
Damit dann ich weiß, okay, einfach so. Verstehst du, was ich meine? Ja, das ist diese Reise, die sag ich mal, das war das Privileg, was wir als Blumfeld und was ich als Künstler genießen darf, aufgrund des Interesses der Leute und auch des Verständnisses der Leute auf den Shows, die sehr kompetent sind und sehr, ja, jenseits aller, ja, Überbaunummern, die ganz klare Kriterien. Ja, ich verstehe das. Ich fühle das. So. Also dieses Privileg haben wir immer genossen und das hat ja, uns frei sein lassen in unseren. Wir konnten dem Flow folgen.
Ja.
Der Musik, weißt du, ohne zu konzeptuell, ah, jetzt machen wir aber das, ne?
Mhm.
So, wie hießen die denn nochmal? Ach Gott, ja, jetzt, so Bands, die erst ein Funk-Album machen und dann 2 Jahre später ein Country-Album,
ja,
wo das so formatmäßig gesetzt ist.
Ja.
Da kann ich die Versuchsanordnung nachvollziehen,
ja,
auch das Interesse, aber mir ist es dann zu konzeptuellig.
Ja, aber es ist ja auch ein Ansatz, also konzeptuell an Musik ranzugehen. So die,
ja,
die Tubes, glaube ich, sind zum Beispiel so eine Band, die erst,
die
so, die erst so Punk und dann aber auch so super funky Platten machen und so.
Ja, ja.
Also
das gab es ja auch schon vorher, auch bei Obsess Dexys Midnight Runners oder Jam, ja, Paul Weller und so weiter, ja, gab es das auch. Das habe ich natürlich jugendlich, ne, mhm, auch als den heißen Shit wahrgenommen und gehört und so. Aber später, aus meinem Gefühl, ist es so, wenn es zu sehr, jetzt ist es, mache ich das und ziehe jetzt nur noch diese Sachen an und es klingt nur noch so und damit überrasche ich alle oder provoziere ich alle.
Ja.
Das kommt mir zu, das ist un,
das ist
ich
ja ein bisschen, Konzept quasi.
Ja, das finde, ja, ich aber ein bisschen unelegant. Also, mhm, das ist so, das glaube ich irgendwie nicht. Da gucke ich jemandem dabei zu, wie er oder sie es macht.
Mhm.
Dann bin ich aber schon raus.
Mhm.
Wie bei einem Schauspieler, wo sehe ich, ah, krass, jetzt bringt er oder sie diesen Trick.
Ja, ja.
Das will ich ja gar nicht sehen, sondern, ja, ich will den Charakter und, weißt du?
Mhm.
Wenn ich beobachten kann, ah, so ist das gemacht, dann bin ich natürlich jetzt als jemand, der das als Musiker betreibt, vielleicht ein bisschen kritischer oder strenger, aber dann bin ich ganz schnell raus. Ich möchte jemanden kompetent am Start haben, der sagt, I don't give a shit, das ist für dich.
Ja.
Es gibt einen Gitarristen, Derek Trucks, derzeit von der Band, die ich sehr schätze, Tedeschi & Trucks Band.
Mhm.
Der hat früher bei den Allman Brothers gespielt, spielt so Bottleneck mit den Fingern und so. Das ist ein, ja, ich denke, einer der besten Gitarristen der Zeit. Exzeptionell. Hat auch so einen Jazz-Background, aber hat eben jahrelang bei den Allman Brothers gespielt, ja, als, weiß ich nicht, 14-, 15-Jähriger oder sowas, ja, so Wunderkind-Style. Und der ist, sagt in Interviews, ja, klar, aber darum geht's irgendwie nicht. Es geht darum, den Leuten ein Gefühl zu geben von dem, was man selber empfindet.
Ja.
Dass ich das alles kann oder sowas. Ja. So.
Na,
da kann ich mitgehen. Das, und deswegen sind Genres an sich für mich nicht keine relevanten Kategorien,
ja,
um die Liebe und das zu empfinden in der Musik.
Ja.
Sondern es sind einzelne Figuren und Persönlichkeiten.
Ja, verstehe. Also da kann ich, das ähnlich empfinde ich das auch. Ich kann, also ich, wenn ich Musik höre, kann ich mich auch schwer an Genres orientieren oder. Also das ist für mich keine relevante Kategorie, um Musik zu hören.
Ja, manchmal findet man es lustig, dass man jetzt gerade das, ja, genau, ja, wie genau, so Dark Metal Dick, ja, Dimo Borghi oder irgendwie sowas.
Ja, genau.
Ja, aber für mich war das, hat ein paar Jahren aufgefallen, also ich bin natürlich durch Punkrock sozialisiert und, sagen wir mal, ermächtigt worden als jemand, ja,
ja,
dass man einfach macht so. Und verdanke Punkrock viel Liebe es auch, aber es ist, in der Rückschau habe ich festgestellt, sind mir die Wipers. Das fühle ich wirklich.
Wir haben die auch hingestellt hier. Wir haben die extra ein Bild von den Wipers,
ja, deswegen,
hingestellt, Greg Sage.
Deswegen, ja, habe ich das, ich wusste jetzt nicht, ob es hier, ja, so.
Ja, ist extra für dich.
Ich danke dir sehr.
Ja.
Das ist toll, dass du das, ja. Als Jugendlicher im Plattenladen das zu hören und das natürlich als Punk zu verpacken und deswegen die Platte mit nach Hause zu nehmen,
ja,
und dann 24/7 zu hören die ganze Zeit und zu denken, ja, das ist ja auch Punkrock.
Ja.
Und aber Jahre, Jahre später festzustellen, nee, das ist was ganz anderes. Es hat mehr mit Joni Mitchell zu tun.
Ja.
Als mit GBH oder, ja, den,
das
Kennedys.
Stimmt, ja, das stimmt, ja.
So. Ich meine, es gäbe Sonic Youth, Nirvana, all das, Melvins, gäbe es nicht ohne diese,
ja,
Band.
Ja.
Und in einer fast symphonischen, mit 3 Leuten,
ja,
Dichte und ist eine Soul-Band eigentlich.
Ja.
Ja. Und das, wie gesagt, ist mir vor längerer Zeit aufgegangen, dass Punkrock als Musikgenre und ist relativ limitiert.
Ja.
In dem durch Musik irgendwo was zum Ausdruck bringen.
Ja.
Und es, ne, es klingt zwar wie Punkrock, aber es ist was, es ist mehr Soul oder, ja,
na,
Joni,
ja,
Mitchell Open Tuning Shit als, ja, gut, jetzt ist der Kaffee wieder da. Also ist klar.
Aber ich, also ich glaube, dass, weil es ist so, ich finde es so interessant, weil ich bin ja, für mich war auch Punkrock die erste, das erste große Ding sozusagen, mit dem ich so Punkrock und Grunge, also so Nirvana, ja, und eben, dann habe ich Punk gehört und dann wollte ich irgendwie, wollte ich wissen, wo das herkommt, dann habe ich mir das Sex Pistols Album geholt, weil das sozusagen ikonografisch für Punkrock stand und dann habe ich irgendwie, ich weiß noch, ich habe es in Paris gekauft, gekauft. Da war ich irgendwie 2 Wochen bei so einer Familie zu Gast sozusagen. Und dann habe ich mir da auf dem Flohmarkt gekauft. Und das war so die Zeit, die ich war bei so einem Jungen, der war so alt wie ich. Mit dem konnte ich nicht so viel anfangen. Aber seine älteren Schwestern haben mir dann ihre Platten gezeigt. Da habe ich dann so Mano Negra gehört und sowas. Ne? War so ganz aufregend, ja, irgendwie so diesen Sound zu hören. Der es ja auch so ganz schwer nur bis Deutschland überhaupt geschafft hat. So, der da sehr in Frankreich verhaftet war. Und dann habe ich mir auf dem Flohmarkt in Paris die Nevermind the Bollocks geholt. Mhm. Und dann musste ich aber noch 4-5 Tage da bleiben und konnte die Platte da nicht hören. Ah. Und dann habe ich einfach eine Woche lang auf diese Platte gestarrt,
Wahnsinn,
mir vorgestellt, wie sie klingt.
Ah. Ja.
Und dann war ich zu Hause und habe ich sie angemacht. Und war slightly enttäuschend, dass sie nicht so klang, wie ich sie mir vorgestellt habe. Aber
kannst du erinnern, wie du es dir vorgestellt hast? Was war deine Fantasie
dazu? Sie war nicht so, ich fand sie so... Mir hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, was mir gefehlt hat. Mir hat eine schönere Harmonie. Mir hat ein anderer Punkrock.
Ja, und für Punkrock war sie ja erstaunlich amtlich.
Ja.
Also sie ist
ja eigentlich sehr rockig, muss man ehrlich sagen.
Es ist nur ein Rockalbum, ja. Aber ich, also die musikalische Hellsichtigkeit von Johnny Rotten, dem sehr früh, also der ist natürlich auch, wie soll ich sagen, sehr konkurrenzig unterwegs, ja, und wenn er auf die Ramones angesprochen wird und er dann sehr wahr aber sagt, es sind auch nur schnellere Status Quo.
Ja.
Naja, das da hat er vollkommen recht.
Ja.
Aber das sagt er natürlich auch, um seinen Claim klar zu machen. Aber genauso kann man sagen, das ist halt eine Pop-Rock-Band. Ne? Da gibt es auch von Dr. Feelgood oder Sachen, die von der Energie mindestens mithalten können. Ne?
Ja, absolut. Das habe ich, glaube ich, anders erwartet. Für mich war der Punk, den ich gehört habe, war halt auch so Ärzte und sowas. Und dadurch habe ich so eine, habe ich irgendwie was anderes erwartet. Deswegen hat sie mich erstmal nicht so, mittlerweile höre ich sie super gerne, aber damals war es irgendwie... meine Projektion ging einfach zu lang. Die konnte die Platte nicht einhalten, diese Woche lang. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich glaube, dass Punkrock hören und Punkrock-Fan sein bei ganz vielen Leuten dafür gesorgt hat, dass die sehr genreoffen wurden und dass das eine Musik ist, die sich sehr darum gekümmert hat, dass man sich nicht so festlegt auf Genres. Weil ich kenne Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, die haben früher Hip-Hop gehört, die hören heute nur Hip-Hop. Also die sind völlig in diesem Sound hängen geblieben. Ganz viele Leute, ich kenne, die eben so diesen Punkrock gehört haben, wie ich den gehört habe, die haben einfach irgendwann angefangen, alles zu hören.
Ja.
Das ist doch eigentlich erstaunlich, dass das eine Musik ist, die am weitesten also auch wenn man an Clash denkt, ne? Clash galten als Punkband und das waren aber Reggae-Platten, die gemacht
auch,
haben.
Ja.
So.
Ja, ja. Das Pop-Songs haben die auch gemacht.
Ja, genau.
All Lost in the Supermarket und so, ne? Ja. Swingige Band auch.
Mhm. Das finde ich erstaunlich, dass gerade Punkrock da irgendwie am anschlussfähigsten ist zu allem anderen.
Ja, das hat sicherlich auch mit England, also den Einflüssen anderer Musiken in England zu tun. Okay, das kann ich jetzt... Ich verstehe das vollkommen, finde das auch richtig, kann es mir jetzt aber auch nicht herleiten, oder. Aber es trifft genau zu.
Du hast mal erzählt, dass du als junger Mensch in Bielefeld.
Habe ich das wirklich mal erzählt? Ich dachte, ich hätte mich da relativ bedeckt gehalten. Aber was habe ich denn gesagt?
Also erstmal habe ich irgendwo gelesen, dass deine Ausbildung Trompetenunterricht gewesen sei.
Ah, ja.
Hast du Trompetenunterricht gehabt als Kind?
Ich habe Trompete gespielt, ja. Aber ich habe sehr, sehr früh angefangen, Musik zu hören.
Ja.
Und
es gab diesen Altpunk bei euch im Dorf. Hast du mal erzählt, dass von dem immer die alten Platten durftet ihr? Dann haben sie UK Subs und so.
Das war der ältere Bruder meines Kindheit- und Jugendfreunds Gerald Jarosch, der mich lustigerweise jetzt gerade, während ich Promotion für das neue Album mache, angerufen hat, weil er in der Stadt ist und wir uns vielleicht heute Abend sehen. Ich habe den Ewigkeiten nicht gesehen. Ja. Also Shoutouts gehen auch raus an Gerry. Ja. Dessen älterer Bruder Stefan war der erste und einzige wahre Punk im Dorf. Und genauso wie du von deinen älteren Schwestern erzähltest, bekamen wir von diesem älteren Bruder von meinem Freund ausgemusterte Platten zugeschoben, die man sich dann anhören durfte. Oder?
Also erstmal frage ich mich natürlich, welche Platten hat er denn behalten?
Aber das war später.
Ja, aber welche Platten hat er denn behalten?
Also nee, wir bekamen UK Subs.
Ja.
So, und waren glücklich. So. Nein, ja, wie gesagt, ich habe sehr früh angefangen, Musik zu hören, eben Status. Ne?
Das ist dieses Live-Album von Status Quo.
Ja.
Dieses alte.
Ja.
Das wurde
erinnerst
so,
du
da? Mit diesem zerrissenen Cover.
Ja.
Das ist so eine geile Platte.
Es ist eine hammergute
Platte. Unglaubliche Energie.
Ja, und wenn du dir dieses blaue Album, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, wo sie alle Jeansklamotten anhaben.
Ja.
Da gibt es zwei, drei
Whatever You Want ist da, glaube ich,
ja.
Drauf. Ja, genau.
Wenn du das mit Queens of the Stone Age vergleichst, weißt du, wo Josh Homme seine Einflüsse her hat.
Ja.
Weil es klingt wie Queens of the Stone Age auf ein bisschen mottiger.
Aber da muss ich bei Josh Homme muss ich immer an, denke ich immer an, und bei Melvins auch, denke ich immer an Vanilla Fudge. Diese 60s-Band, die alles in Zeitlupe gespielt hat.
Ja, so. Sicher. Ja. Aber bei State ist diese, wie heißt denn diese blaue Platte? Gut, okay.
Ja, ja.
Dieses, aber, das Hit-Album. Das stimmt. Also dieses Live-Doppelalbum von Status, ist das eigentlich ein Musikpodcast? Also ist das normal?
Wir können über alles reden.
Okay, alles klar, cool. Na dann, let's go. du erinnerst dich wahrscheinlich an die Fotos innen drin, wo, die immer vom hinterm Schlagzeug aufgenommen worden waren, wo du immer die Becken sahst.
Ja.
Und ich glaube, ich war 5 oder 6 oder sowas und dachte, dass die alle Instrumente spielen. Weil es immer aus demselben Engel. Ach, der spielt auch Drums? Ach so, verstehst du? Ach, die, das ist ja krass, dass die das alle können. Das ist eine gute Platte, ja. Stimmt, sowas. Und ja, dann aber irgendwann als Punkrock relativ früh, so mit 12 oder sowas, in mein Leben trat. Und ich es absehbar war, dass man mit einer Trompete nicht schwierig in einer Punkrockband spielt, war ich so ein bisschen hin und her gerissen. Also hatte ich ein Problem, ehrlich gesagt. Ja. Aber jetzt rückblickend bedauere ich das, dass ich das dann später nicht weiter fortgesetzt habe, also weiterzuspielen oder dran geblieben bin und so weiter. Das ist ein tolles Instrument.
Könntest du immer noch drauf spielen, irgendwie, was du damals gespielt hast?
Nein, also ich habe keinen Ansatz mehr. Es geht hier darum, dass man so, Ansatz nennt man das, so Lippenformung und Muskulatur. Also den Ton, den ich damals hatte, den habe ich natürlich nicht mehr.
Nein.
Also es wird kläglich klingen. Und Notenlesen habe ich auch irgendwann verlernt, also vergessen irgendwann so mit 18, 19 zum Glück oder beziehungsweise manchmal. Ärgert es vielleicht meine Mitmusiker, wenn ich sage, nee, du musst da. Verstehst du?
Auf jeden Fall hast du mal irgendwo erzählt, darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus. Und das interessiert mich und unsere HörerInnen natürlich brennend, dass du erzählt hast, dass du als Jugendlicher auch Platten geklaut hast. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, welche das waren.
Das weiß ich nicht mehr. Das bin ich ein paar Mal noch. Das war bei WOM, glaube ich, dann.
Die waren auch immer so teuer. WOM war immer, ich bin immer nach Köln zum Platten kaufen gefahren und Saturn war ja der Laden in Köln für Schallplatten damals.
Ach so, okay, das.
Die hatten unten so eine riesen Plattenabteilung. In der Mitte gab es so eine Insel, so eine Hörinsel, wo man so vorhören konnte. Und da war ein Typ, den nannten alle nur den Engländer. Und der konnte dir jedes Lied, wenn du es ihm nur vorgesummt hast, ja, das ist hier vorne.
Ach so, aber das erinnert mich an so einen alten El Bundy-Gag. Kennst du diese Folge, wo er nicht weiß, wie die Nummer gehen und er seine Familie durchfragt? Pack, warte. Ja. Es geht so. Keine Ahnung, was soll das sein? Ja. So, die ganze Folge handelt nur davon, dass er. Niemand weiß es. Dann kommen sie irgendwann in so ein Plattengeschäft, tierisch lange Schlange, so, bei genauso einem Dude. Ja. Ne? Leute stehen. Ja, es war so. Na. Ja. Sing in the Rain da hinten rechts und dann sowieso. Ne? Und er war die so ganz auf. Ja. So. Und so, Mann. Alle werden so abgeliefert. Ja, dann musst du Frank Sinatra ist da vorne. Nee, das ist. Da. Ja. Und pass auf, das ist. Keine Ahnung, nix da. So einen Typen gab es bei euch bei,
den gab's bei Saturn in Köln.
Machen wir Schleichwerbung vor so.
Nee, ich glaube, das war auch der erste Saturn in Deutschland. Ich glaube, da hieß es ja noch Saturn Hansa. Hieß es
ach so, da waren sie noch korrekt, meinst du?
Ja, da waren sie noch Indie sozusagen.
Da waren sie noch ein harmloses Indie-Startup.
Und da hat sich jeder seine Platten gekauft. Es gab auch ein wahnsinnig bescheuertes System. Die Schallplatten hatten alle so Preisschilder mit Buchstaben drauf. Mhm, und an den Säulen hingen immer so, so Legenden, welcher Buchstabe welchen Preis bedeutet.
Ach so, das war extrem seltsam.
Deswegen gab es so L, ohne Platte in L, wow. Und dann gab es irgendwann auch WOM. Und bei WOM, der war am Neumarkt, Saturn am Hansaring. Und bei WOM war jede Platte einfach grundsätzlich 8 Mark teurer. Einfach so. Die gleiche Platte. Ich hätte nur mit der Bahn
ist halt ein Fachgeschäft gewesen. Ja. Ich erinnere, wo wir da sind, als Kraftwerk, glaube ich, Expo 2000 rausgebracht haben. Da existierte noch WOM.
Ja.
Und es gab diese CDs, waren es dann schon, auch mit diesen Preisschildern, die man eigentlich nicht abkriegte. Und die hatten so eine extra Low-Price-Bedingung gestellt. Kraftwerk. Also diese Maxi-CD wurde günstiger verkauft als die anderen Maxi-CDs. Wie ich hörte auf Ansage von Kraftwerk.
Ja.
Weil die natürlich über diesen Expo 2000-Deal, wo sie sich dumm und dämlich verdient haben, für folgenden Jingle. Ja. Expo 2000. That's it.
Da muss man erstmal drauf kommen.
Und alle Rechte, vertraglich alles. Nee, also das bezahlt uns das Geld für das und alles damit, die Verwertung dürfen wir trotzdem übernehmen.
Ja.
Und dann stellen wir unsere Maxi-CD, ja, for the people, low price mäßig. Das fand ich wahnsinnig coolen und guten Move von ihnen.
Ja.
Und das Stück ist natürlich wahnsinnig gut, so, ne? Also,
aber ist
Expo. 2000, Planet der Visionen. genial.
Aber ist, haben sie nicht vielleicht auch die ein bisschen billiger gemacht, damit sie auf jeden Fall chartet?
Gut. Wenn du mir jetzt mich um eine weitere meiner Illusionen ärmer hast machen willst, so hart fair.
Hast du die wenigstens bei WOM geklaut? Dann wäre es wieder, dann hätten wir es wieder ausgeglichen.
Ja, wieder natürlich habe ich sie dann beim geklaut. Ey, mega korrekt to do, jetzt her damit. Ciao, Peoples. Wir liegen gleich dreimal mit.
So, jetzt, also wir haben jetzt quasi diese ganze Blumfeld-Zeit, das war dann auch irgendwann, hast du dann auch mal im Interview erzählt, das war dann auch, weil dich Leute so ratlos gefragt haben, wieso machst du denn die Band nicht mehr, wieso hast du mit der Band aufgehört? Das hast du irgendwann einen schönen Vergleich mal gesagt, das ist halt ein Bild, das halt irgendwann einfach, das ist halt fertig gemalt und so hat sich das für dich angefühlt.
Ja, so hat es, wie gesagt, ist absurd, weil die Produktion zu Verbotene Früchte, die da aufnahmen und so, waren wahnsinnig easy, es war super toll.
Da habe ich übrigens gelesen, ihr seid in ein Studio gefahren, weil da vorher, du fandest es so interessant, weil da vorher die Band Verschissen oder so.
Ich weiß nicht,
wie hießen die? Zerschissen? Nee.
Nein, vor allen Dingen fand ich es interessant, weil Pentangle da aufgenommen haben, eine britische Folkband, die ich sehr, sehr bewunderte zu dem Zeitpunkt und immer noch bewundere. Die absurderweise eben im Augenweide-Studio in Hamburg auch mal aufgenommen haben. Ich glaube, Nick Cave hat sogar auch mal da irgendwie eine Session gehabt. Mhm. Und die Band, die du meinst, war Angeschissen.
Ach, Angeschissen.
Von Jensen. Ich bin aber nicht sicher, ob es wirklich Angeschissen war oder eine andere seiner.
Im Interview hast du irgendwann mal erzählt, dass es Angeschissen
war. Ja, okay, also dann wird es wohl so gewesen sein. Aber vor allen Dingen über diese aus eigentlich Hippie-Prog-Kultur entstandene in Deutschland aufgrund vielleicht eines kulturellen Missverständnisses. Also die haben natürlich Pentangle, ja, Fairport Convention und solche Sachen gehört und gedacht, wie übertragen wir das jetzt, ne? Wie übersetzen wir das für Deutsch? Dann machen wir das halt mit Minnegesang. So. Ne? Ja. Das führt dann irgendwann zu In Extremo und Santiano, also so diese komischen Trutzburgen von Mittelalter Rock. Santiano fahren wenigstens noch raus.
Boot. Ja.
Die gucken sich zumindest, gehen nochmal auf hohe See, aber die anderen sind so in Trutzburgen so.
Richie Blackmore macht doch jetzt auch noch so Mittelaltermusik.
Ja, das ist vielsagend, warum Red. Ja, du hast vollkommen recht. Ja. Interessant. Richie Blackmore, Wahnsinn, ja. Das ist auch ein eigenes Kapitel. Also die Bewegung von so Supergitarristen aus England, wo gehen die, was machen die dann? Robert Fripp mit Toya zusammen seit Ewigkeiten, hast du das mal gesehen? Die haben so wahrscheinlich von seiner Frau so initiiert, so einen YouTube-Channel gemacht, wo die dann so Homestory-mäßig so Ehepaar performen, super sweet. Ja, stimmt, super sweet. Und wo du denkst, das macht Robert Fripp jetzt? Wie humble, also wahnsinnig charming. Wie kamen wir darauf? Augenweide-Studio.
Genau.
Frank und Stefan Wulff. Ein wundervolles Studio, wundervolle Leute. Da haben wir Verbotene Früchte aufgenommen. Es war, ja, ein Traum. Die Tour danach auch super. Ich dachte so, wow, das bringt ja Bock.
Ja.
Und ich kam nach Hause und dachte, okay, irgendwie, was ist, aber ist das abgefahren? Also man nimmt ja immer so auf so Touren dann auch so Abschied von den Stücken so. Also man übergibt sie dann sozusagen final, ne, der Gemeinschaft und sagt so, das ist jetzt, ne, darüber. Ich kann das zwar jeden Abend noch spielen, aber es ist jetzt euers oder unsers, wir teilen das jetzt so. Und dadurch ist man dann in der Lage, nach einer längeren Tour zu sagen, so was, wo geht die nächste Tür auf? Und das war in dem Fall dann so, das ist abgeschlossen, das stimmt so in sich. Und dann in dieser, mir selbst dann so erzählten, so jetzt bekenne ich mich quasi zu meinem Eigennamen. So und gucke, mache mich noch ein bisschen nackter, sag mal so. Es gab ja diese Live-Video Nackter als nackt sozusagen dann da zum Abschied und folge dem, was ich irgendwann mal von Paul Celan aufgeschnappt hatte, dass sich die Freiheit darin beweist, wenn man in die eigenste Enge geht. Oder das ist die Aufgabe, ne, dass er als Lyriker oder Künstler seine Aufgabe darin sah, in die eigenste Enge zu gehen.
Ja.
Und das korrespondierte eben mit meiner Wahrnehmung von Musikern, Künstlern, Künstlerinnen, die so virtuos mit den Optionen jonglieren. Und das sehr schillernd und zauberhaft und beeindruckend aussehen kann, so Bowie-mäßig beispielsweise oder irgendwelche anderen Leute. Aber dass es dann häufig an einer Verbindlichkeit mangelt, die auch bereit ist, wie soll ich das sagen, das muss immer glänzen und scheinen.
Ja.
Aber darin kann man sich verlieren. Es ist okay, wenn man eine Phase hat, wo Leute sagen, keine Ahnung, ich kann den Sound von AC/DC jetzt nicht mehr hören. Das ist ja schön, das ist immer, weißt du? Oder und irgendwann dickst du es wieder und denkst, das ist ja das Geilste, sieht es immer noch durch? Mega, weißt du? Oder Liam Gallagher, über den wir sprachen jetzt neulich, ja, der sicherlich auch eine Phase hatte, wo man das vielleicht von außen eher so ein bisschen cringig fand und man jetzt den anderen, krass, er zieht es durch und sie spielen Nebworth und das ist so. Ja, und diesem Diktum zu folgen, so okay, noch konkreter werden oder ne, mehr in die Enge gehen und gucken, wie sich daraus sozusagen die Freiheit entfaltet.
Also quasi auch mehr oder noch konkreter dafür einzustehen sozusagen.
Ja, ja, und auch noch eigentlich diese Arbeit, die mit eines Tages auf Old Nobody und eben den Schreibweisen auf der Platte So lebe ich auch so begonnen hatte, dieses einfacher werden im Schreiben, klarere Sätze, nicht eben dieses virtuos Hip-Hop-mäßige, ah, da noch ein Doppelreim, Querreim, das ist natürlich schillernd und beeindruckend, wenn Leute das können, aber das ist es eben nicht am Ende des Tages.
Ja.
So. Und gute Rapper wissen das.
Ja.
Nas weiß das, Kendrick Lamar weiß das und einige Leute hier wissen das eben auch.
Ja.
Ne?
Ja.
Kann ich, das ist genau das, was ich eben meinte mit Dagger Trucks, ja, spielen, das kann ich, aber darum geht es ja nicht.
Ja.
Dann ist es nur, guck mal, was ich, das kann man machen bis Mitte 20 oder Ende 20 vielleicht, aber dann erlebt man,
so,
weißt du, was ich meine?
Ist so das Picasso-Prinzip, dieses Picasso-Prinzip, dass der, dass die Leute sich immer wundern, wenn die so Zeichnungen von ihm sehen, wo er einfach so Fingerübungen macht und einfach Sachen so richtig gut gezeichnet hat, also so gut im Sinne von realistisch gezeichnet hat, so realistisch wie möglich, was der halt konnte, um das dann zu dekonstruieren und auf seine Basics runterzudenken.
Ja, wobei da habe ich ein ähnliches Ding wie mit, also ich meine, es steht mir nicht zu, das so zu beurteilen, aber es ist so meine Sicht.
Ja.
Ist bei Miles Davis ist es ähnlich, da habe ich das, also um das zu illustrieren, was ich eben meinte, würde ich eher David Hockney nennen, der so mir am Anfang immer ein bisschen zu Kunstschulbeflissen Styles gecheckt hat. Und das kann ich auch und das mache ich. Die Sachen mangelten häufig, also das war zwar gut gemacht, aber mich hat es nicht berührt.
Ja.
Erst ab einem Moment, auch ab diesen Swimmingpool-Bildern und später vor allen Dingen diesen Landschaftsbildern, sieht man, dass dieser Mann in diesen etwas unverbindlichen, guck mal, was ich kann, das kann ich auch toll, konkret an etwas gearbeitet hat.
Ja.
Dass er weiß, eine Asphaltstraße ist nicht grau, sondern wenn das Licht drauf fällt, ist sie pink. Im Saftgrün, in der saftgrünen Wiese. Ja, und natürlich ist Malerei Fotografie in der Abbildung der Welt überlegen. Und muss sich nicht quasi durch die Erfindung der Fotografie demütigen oder verunsichern lassen, so wie Kraftwerk sich haben von Techno verunsichern lassen und meinten, alles digitalisieren zu müssen und nachweisen zu müssen, dass sie mit Carl Craig mithalten können.
Ja.
Sie sind John Lee Hooker.
Ja.
Sie müssen, das ist eine Bluesband. Sie können den ganzen, sie können das immer wieder dasselbe machen. Dann hätten sie 8 Jahre lang gesagt, den analogen Sound kann sich kein Mensch mehr anhören. Danach wären sie aber, ja, hätten sie kein Problem gehabt, in der Nationalgalerie zu spielen.
Ja.
Sondern, verstehst du, was ich meine?
Absolut.
So, und bei David Hockney ist zu beobachten, als jemand, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ich habe nur gemerkt am Anfang, ja gut, okay, kann man machen, berührt mich nicht.
Ja.
Dann zu sehen, diese Canyon-Dinger, diese, er kehrt nach England zurück und malt diese Landschaften und Alleen, da habe ich geschnallt, Wahnsinn, was für ein Künstler, der hat konzentriert an der Frage gearbeitet, was ist Perspektive? Es gibt keine Perspektive in der Natur. Die Schöpfung kennt keine Perspektive. Dieses Beispiel eher als Picasso.
Ja.
Bei Picasso, auch da bin ich nicht berufen, das zu beurteilen, aber da würde ich, denke ich, an Miles Davis. Miles Davis hatte den perfekten Ton als Spieler. Ein perfekter Ton. Und irgendwie war er, keine Ahnung, ob jetzt Juilliard-mäßig aus der Akademie raus, lost, unzufrieden. Und hatte ich häufig das Gefühl, Alter, du hast den perfekten Ton.
Ja.
Das ist ein Geschenk, eine Gnade. Wenn du spielst, ist es, alles fühlt sich richtig an.
Ja.
Different kind of blue. Ja, schön, dass du Fusion machst. Oder das. Ja, interessant.
Ja.
Aber es war, hatte sowas Desperate-mäßiges. Weißt du, was ich meine?
Finde ich auch, aber
und diese Rückkehr dann zu, Entschuldigung, Cyndi Lauper.
Ja.
Ja, diese, ich find's geil, ja, und ich spiele mit Green Garside, so, ist wie so ein Versuch zurückzukehren zu einer, ich spiele einfach nur eine Ballade für dich. Weil darum geht es.
Ja.
Time after time. Ja? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube ja, aber ich, gerade bei Miles Davis oder so, das sind ja auch immer so Typen, bei denen man wirklich zugucken konnte. Oder das können wir auch irgendwie, glaube ich, in eine Linie mit Kurt Cobain, von dem wir es eben hatten, stellen, bei denen man einfach so zusehen konnte, wie das eigene Genius oder die Erwartung, auch die eigene Erwartung wahrscheinlich daran, die dann so auffrisst. Also ich meine, so ein Genie-Status, der wird ja immer von außen zugesprochen, den hat ja niemand selbst, sagt ja niemand ernsthaft von sich, ich bin ein Genie und ist das. Also es gibt Leute, die sagen, ich bin ein Genie, aber die sind es eigentlich fast nie. Aber,
ja.
Aber so dieses, das ist ja was, das wird so auf einen projiziert oder an einen herangetragen.
Auch.
Ja.
Also ich brauche den Begriff Genie, brauche ich nicht. Ja. Aber die Fähigkeit, den Erwartungen standzuhalten oder sie verantwortungsvoll zu verwalten, sage ich jetzt mal. Wie man es bei Kendrick Lamar, der es jetzt gerade versucht und machen muss, beobachten kann. Als jemand, dem das zugefallen ist auf eine Art, der sicherlich auch diese Projektionsfläche ist, ja, für ein paar zigtausend Leute, die achtmal hintereinander Humble mit ihm zusammen singen und das ganze Konzert wie eine Messe alle Texte mit singen können. Natürlich ist dem das zugefallen, aber wenn man Section 80 hört, HDHD, diese Stücke, wenn man hört, wie ihm dann und seinen Leuten gemeinsam How Much a Dollar Cost gelingt, also etwas, was eigentlich so nach meiner Auffassung in Hip-Hop nicht vorgesehen ist.
Ja.
Hip-Hop als Musikform scheint mir in letzter Zeit etwas begrenzt in, sagen wir mal, so einer Polarität von Adrenalin-Testo-mäßige, Straßenrauditum bis gefährliche, Söldner-Rap-Shit, Aggression und Revolte oder Party-Bling-Bling, Sexual-Party-Vibe.
Ja.
Sowas, was Mobb Deep früher gemacht haben.
Ja.
Verzweiflung zu versuchen zu bespielen in Hip-Hop mit Samples, Beats und oder Zärtlichkeit, wie es vielleicht A Tribe Called Quest versucht haben.
Ja.
Stressed out. So. Ja. Das ist Hip-Hop derzeit nicht in der Lage, emotional das abzubilden. Kendrick Lamar, mindestens bei Pimp a Butterfly, konnte das und seine Leute.
Mhm.
Da dachte man, das ist die Welt. So ist, so fühlt es sich alles an. Und er spürt es, er weiß es. Dying of Thirst. So. Dann wird er auf, Er kann das, er ist das.
Ja.
Ja? Er übernimmt das Staffelstab von irgendwelchen anderen. Das weiß er dann auch, wie man an diesem komischen Video, Vorab-Video sehen kann.
Ja.
Aber die Platte, diese neue, klingt bis zum letzten Stück nach meiner, er weiß um die Problemstellung, mit denen er zu tun hat. Er weiß um die Verantwortung des, afroamerikanischen Diaspora-Traumas sozusagen. Das ist seine, er ist in charge, er ist bereit, das zu übernehmen. Er hat das Herz dafür, die Seele und die Leidenschaft.
Ja.
Aber die Musik klingt wie polyrhythmische Überforderung von, wie kriegen wir das jetzt, was er fühlt, abgebildet?
Ja.
Wie kriegen wir das gespielt?
Ja.
Und erst in Mirror, dem letzten Stück, wo er dann ankommt und was mich, wenn ich das sagen darf, an Zurück zu mir, was bei mir am Anfang steht, erinnert.
Ja. Ja.
Erst da ist er, I've chosen myself, I'm sorry.
Ja.
Und da ist diese, da ist etwas da, das Stück fühle ich.
Ja.
Verstehst du, was ich meine?
Absolut, okay. Total. Okay. Mhm. Ich finde als Genre schon interessant, dass es da jetzt auch Bewegungen gibt, die versuchen, andere Dinge abzubilden. Ich stimme dir zu, dass es diesen Schmerz wie bei Mobb Deep, dass der nicht mehr so abgebildet wird, oder auch Tribe Called Quest, De La Soul oder so, diese Weichheit, diese Hippie-Rap, wie ja De La Soul genannt wurden, das ist irgendwie, das gibt's gerade nicht, da ist gerade nicht so ein Ort für da. Oder ist vielleicht auch einfach nicht interessant zu machen, aber es gibt dann so Acts wie Lil Nas X, der der so seine Sexualität auch total repräsentiert und dadurch auch plötzlich zu so einer super wichtigen Repräsentationsfigur wird und so, der das eben auch weiß und deswegen so spielt.
Was aber war es nicht bei Frank Ocean schon?
Da war es schon an. Ja,
auch schon da total. Und da gibt es so. Die Alben in Gänze habe ich nie so, aber Stücke wie Solo oder bezaubernd, also wundervoll.
Ja, absolut.
Nina's X ist lustig, weil ist einer der Gründe, warum es, also auf dieser Platte, die ich jetzt gemacht habe, sind ja so drei Stücke quasi in so einem Art Country-esken.
Genau, ist ja der mittlere Country-Block.
So, und ich hatte eigentlich die Absicht, vor dem Release dieses Albums eine Art Country-Mixtape, also so wie Trap.
Künstler, die Rapper Mixtapes machen.
So Young Thug, den ich sehr verehre, so eine Art Country-Mixtape, weil mich die Musikform nicht nur interessierte, sondern weil ich ein Gefühl hatte, ich war damit connected mit Country und mir so Stücke zugeflogen waren, absurderweise eben auf Englisch, was ich nie so wirklich angegangen bin, so selber. Ich hatte mit diesem Gedanken geliebäugelt, es gab einen Titel für das Album, es hätte heißen sollen Songs for the Dark Age. Ne? Und auf einmal kam Lil Nas X und vollzog quasi in dieser Old Town Road, glaube ich, hieß das Stück, genau diese Art von beide Welten aufeinandertreffen lassen und gucken, was das erzählt und warum das sein muss. Ne? Warum auf der einen Seite in Amerika ist so eine sehr starke neue popkulturelle Dominanz von Country-Musik gab, jenseits halt der Country-Charts und gleichzeitig aber eben Trap als Erzählform, dass die dominante Hip-Hop-Kultur war.
Ja.
Weil Trap mich am Anfang eben sehr stark sowohl an Punkrock als auch an Blues, es ist wie so eine Mischung daraus. Ich weiß nicht, wir sind noch aufgewachsen in dem Bewusstsein, was ist das nächste große Ding?
Ja,
Punkrock.
Ja,
das stimmt, ja. Wo ist der? Techno. Aha. Ja. Jungle. Nein, Drum and Bass.
Absolut.
So, und mit dem Schwund sozusagen der Musikzeitschriften, in denen diese Fragen ergiebig verhandelt wurden, stellte sich scheinbar diese Frage nicht mehr. Aber ich denke, für uns, unsere Generation, so Nerd-Shit, wo ist es jetzt? Und niemand hat es gemerkt, aber Trap war das.
Ja.
Trap ist diese neue musikalische Revolution gewesen. Selbst ermächtigt, du musst nicht mal mehr rappen können, ne?
Ja, klar.
Nach so Standards von, und es ist immer derselbe Beat, so wie unsere Eltern gesagt haben, es ist immer derselbe, klingt ja alles gleich, was Anständiges. Immer ein gutes Zeichen dafür, dass was interessant ist.
Das stimmt.
Also vom Angang und von der Selbstermächtigung Trap eigentlich wie Punkrock, von der Erzählweise oder dem, was da, wie eigentlich aber Blues.
Ja. Naja.
Young Thug kommt mir vor wie so eine Art Lightning Hopkins, Johnny Hooker. Viel reduziert. Und Young Thug, also von all den viel prominenteren Künstlern, finde ich ein wirklicher Virtuose. Und nach meinen Kriterien ein Sänger. So, ne? Ja. First Take Monster, wieder die Sachen rausgehandelt. Also gerade die frühen Mixtapes und Sachen, also so. Und Lil Nas X, wie gesagt, hat dann meinen Absichten, einen Country-Mixtape zu veröffentlichen. Okay, prima.
Ja.
It's done. Ne?
Na ja.
Muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Ja, mache ich das andere. Und dann waren aber diese drei Stücke, passten so gut in diesen Zusammenhang von gefühlte Wahrheiten, in diesen nicht beabsichtigten, aber im Mix sich dann so ergebenden Flow der Abfolge der Stücke, dass wir gesagt haben, okay, das müssen wir draufhauen. Also.
Ja. Jetzt, gefühlte Wahrheiten ist jetzt dein ganz aktuelles Soloalbum, das ich, als ich es das erste Mal gehört habe, das mich so berührt hat, dass ich es irgendwie 3 Tage lang im Loop gehört habe, weil das einfach wahnsinnig berührend ist, um das mal so platt zu formulieren. Was ich zum Beispiel sehr liebe, wo mir auch sofort das Herz aufgeht, bei Zurück zu mir, ist jetzt auch die 2. Single, glaube ich, aus dem Album, extrem guter Song. Da gibt's am Ende, das finde ich immer super, so ein Gespräch mit dem Chor der Tragödie im Grunde genommen.
Wenn man so will, ja. Richtig.
Und das ist ein Stilmittel, das ich sagenhaft gut finde. Also wenn man sich mit dem Chor unterhält, das ist ja etwas, ich bin zum Beispiel auch eine der, glaube ich, für mich prägendsten Bands, neben eurem ersten Album, aber eine Band, die mir die Welt bedeutet hat, ist wahrscheinlich die einzige Hamburger Schule-Band, die nicht aus Hamburg kam, nämlich die Lassie Singers. Die Lassie Singers, also die ersten beiden Alben haben mir die Welt bedeutet.
Ja.
Und dieses Texten von denen, das ist etwas, habe ich auch schon mit vielen Musikern hier gesprochen, die Art, wie die getextet haben, ist für mich genauso unbegreiflich wie, also da würde ich am allerliebsten hinkommen als Texter.
Ah.
Weil das Geheimnis oder die Offensichtlichkeit der Lassie Singers ja immer war, dass ihre Texte bestanden nur aus Sachen, die nur sie erlebt haben. Und nur so, und es waren auch immer ganz viele Insider-Jokes, die nur sie kannten. Und trotzdem hat man sich sofort mit ihnen verbunden gefühlt, wenn man das gehört hat.
Ja. Die Art, wie sie da waren, war außergewöhnlich.
Ja.
Die Musikalität auch von Hermann Hermann, der Absolut. Band, aber auch den Frontfrauen, außergewöhnlich. Hits, 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 Hits.
Ja,
ich bin ihnen hinterhergereist, nachdem ich die kennengelernt hatte, auf irgendeiner Popcom, vermute ich.
Ja.
Stand mal vor dem Mexikaner, lernte sich kennen. Wow, was für eine Band. Und irgendwann, eigentlich schon von Anfang an, dachte ich, guck mal, das ist eigentlich, wo wir so bei Genealogien sind, das ist ob das jetzt der Chor der griechischen Antike ist oder ob es die Shangri-Las, Bananarama, ist. Ja, also dieses, das sind ja keine geplanten, wir stellen uns jetzt in die Tradition von dem und machen das genauso, sondern nee, wir leben da in Kreuzberg, kennen die und die Leute haben Bock, Mucke zu machen, so Bums.
Ja, ja.
Aber es ist derselbe Spirit.
Ja, ja, absolut.
Wie die Shangri-Las. Mhm. Past, present and future. Von mir aus auch Bananarama, was fällt uns noch ein? En vogue? Nein, nicht, also nicht ganz, ja, ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ähnlich wie wir eben bei Speakers Corner Kultur waren. Also irgendwelche, ja, Typen, die so ihren Shit brabbeln, ja,
ja,
auch so privatistischen Kram, den im Zweifelsfall niemand interessiert oder verstehen kann,
ja, ja,
den man aber Gehör schenken kann. Genauso wie man den Leuten, die man für angeschwurbelt hält.
Ja.
Lass sie reden und erzählen. Ja?
Aber glaubst du, es ist wichtig, dass die Leute, dass man denen zuhört? Oder reicht es, wenn man sie einfach erzählen lässt?
Also erstmal, es herrscht Redefreiheit.
Ja.
Und jeder darf alles.
Jetzt mal abgesehen jeder, von der rechtlichen Situation.
Ja, aber jeder darf alles sagen.
Ja.
Unabhängig davon, wie schlau oder doof oder ehrenwert die Absichten oder bösartig oder whatever die Sachen sind. Ne? Das ja macht das Ganze zwar ein bisschen anstrengend, wenn man merkt, ja, ne? Aber das ist zum Glück so, dass das unabhängig davon, was du beruflich bist oder sonst was,
ja,
jeder darf sagen. Ob ich mir das jetzt reinziehe, ne? Wie bei den Bands, ich habe auch nicht N. Clark gehört, wenn im, ja, in Bielefeld ja in der Großraumdisse die dann so dann dazu getanzt haben. Da dachte ich, so, ne? Und ich habe damals nicht geschnallt, dass ich dann zu Hause John Cooper Clark gehört habe, dass es derselbe Shit ist, verstehst du?
Ja.
Oder, ja, wenn es dann immer bei Massive Attack ankommt oder Streets oder so.
Mhm.
Aber zurück zu den wundervollen Lassie Singers.
Ja. Da habe ich mich auf jeden Fall dran erinnert gefühlt, als ich zurück zu mir gehört habe und als ich dieses Gespräch mit dem Frauenchor am Schluss gehört habe. Das hatte so eine, auch textlich so eine, das hatte so ein leichtes Lassie Singers Gefühl für mich.
Ja, weil es gibt ja, es gibt ja das Stück Anders als glücklich, wo Almut und Christiane da im Chor sind.
Ja.
Und genau diese Zwiesprache da verkörpern.
Du warst doch, glaube ich, sogar auch bei jungen Menschen im Chor mit dabei.
Ja,
bei,
natürlich. Ja, natürlich, als sie es in Soundgarden aufgenommen haben. Ja. Natürlich. Ich war einer der der Chorknaben,
ja,
da in diesem Chor. Was für eine tolle Band.
Ja.
So, und klar, in dem Spirit dachte ich sicherlich auch so Randy Newman und solche Sachen. Ne?
Mhm.
Also wie sozusagen aus der leicht ironischen Verstellung, aber es spricht oder die Wahrheit, ne?
Ja.
Mm. Kann sein, dass du noch an ihr hängst? Nein, auf keinen Fall. So, ne?
Mhm. Ich finde das so, was ich so faszinierend finde, und ich finde, das merkt man jetzt auch in einem Gespräch, ist, dass du bist so krass versöhnlich. Ich finde, du bist jemand, der willst kein böses Wort soll über deine Lippen gehen, über irgendwen anders oder so, sondern du willst, und das sind ja auch deine Songs, das ist ja auch schon bei Blumfeld so gewesen, das ist ja bis heute so, dass du auch Songs schreibst, die irgendwie, die versöhnen sollen, die Leute zusammenbringen sollen, die irgendwie uns allen, also weil du ja auch Songs schreibst, die sich an alle richten sozusagen, die für alle geschrieben sind, die immer die Botschaft haben oder die irgendwie sagen, ja, lasst uns mal bitte miteinander klacken, das steckt in Zurück zu mir auch ganz viel, finde ich, aber sowieso auf dem ganzen Album, dass es so eine, es gibt, bei dir ist immer so eine ganz krasse Versöhnlichkeit mittlerweile, finde ich, so das Top-Thema. Und
also ich sehe das jetzt auch dieses Album, ich bin häufig jetzt schon gefragt worden, ja, was hast du denn jetzt zwischen Heavy und da so gemacht?
Ja.
Da merke ich, dass es eine quasi, ich weiß nicht, falsche oder komische Vorstellung gibt von dem, was eigentlich die Arbeit ist.
Ja.
Und dass, wenn ich ein Buch schreibe, was eigentlich eine Platte sein sollte und sich für mich anfühlt wie eine Platte,
ja,
ich dann damit auf Lesereise gehe und dann zufällig eine Coverversion ein Album aufnehme, ja.
Ja.
Und dann mit Blumfeld nochmal Stücke spiele, die ich jetzt nicht nochmal schreiben wollte,
ja,
aber Bock hatte, sie zu spielen,
ja,
weil ich dachte, die Leute wollen vielleicht, ja, das nochmal hören.
Ja.
Das ist für mich Teil einer Entwicklung und Arbeit, die ich beispielsweise mit, ja, gebt mir euren Hass und seht mir zu, wie ich ihn für euch verwandle. Das habe ich als eine Art, so, darum,
ja,
ging es auch.
Ja.
Weißt du?
Ja, ja. Aber das hast
und
du ja
ich denke, gefühlte Wahrheiten löst das auf eine Art ein, vor dem Hintergrund meiner Wahrnehmung oder Erfahrung auch schon länger, lange zurückliegend, es macht was mit der Welt und den Menschen, wie wir über sie sprechen,
ja,
und was wir sagen. Die Worte haben ein Gewicht selber. deswegen bestimmte Ausdrucksweisen in Deutschrap oder auch in amerikanischen Rap, mhm. die dann so, ja, das ist Hip-Hop, das ist gar nicht so gemeint, das ist nur ein Spiel der Verstellung, versteht nicht oder ja, macht so nebulös. Diese Worte sind in der Welt.
Ja.
Genauso wie sie auf ihren irgendwelchen Twitter-Accounts oder Qualitätszeitungsforen in der Welt sind, wenn ich das und das spannungsentladungsmäßig, affektmäßig schreibe
ja.
und irgendwelche Leute denunziere, diskriminiere oder sonst was. Die, das Gewissen der Worte, die im phonetischen Klang, ja, die Welt verwandt, also ja, mhm. wenn ich dich mit bestimmten Begriffen belege, so mhm. wie wir uns jetzt hier verstehen, das macht was anderes. Es ist alles, es schwingt alles anders. Die Welt ist anders dadurch.
Ja.
Es ist schöner.
Ja.
So soll es sein. Wenn ja, Leute sich anders, also es macht was mit der Welt, mit welchen Begriffen wir sie belegen und wie wir die Leute bezeichnen.
Ja.
Ja?
Ja.
Deswegen jeder hat das Recht zu sagen, wie, ne? Natürlich kann ich Gegnerschaft formulieren. Und sagen, sorry, ja, das geht nicht. Aber das ist für mich als Ergebnis meiner Arbeit, oder ist Arbeit, also es ist ein vollkommen unpassender Begriff
ja.
für diese Tätigkeit oder für mein Leben.
Ja.
Was ich lernen durfte durch das ja, Spiel mit Blumfeld und das Machen von Platten. Deswegen entsteht vielleicht der Eindruck, dass ich ein besonders persönlicher Typ bin. So.
Also, aber, es
aber
ist
Vergebung
ja
ist... Ist es gut, wenn man das.
Vergebung ist, aber Vergebung ist auch wahnsinnig schwierig. Ich merke das, ich merke an mir, dass ich oft gar nicht bereit bin, Menschen zu vergeben. Und dann denke ich drüber nach und dann denke ich, wie lächerlich das ist, dass ich jemandem irgendetwas nicht entschuldigen will, was völlig belanglos ist eigentlich. Also ich glaube, ich habe auch viel Vergebung erfahren in meinem Leben, wenn man so will. Und von den unterschiedlichsten Stellen, von Menschen, die mir nah sind, aber von Menschen, die mir ganz fern sind sozusagen. Und deswegen habe ich dann irgendwann versucht oder versuche ich bis heute auch noch viel bewusster damit umzugehen, auch mit dieser Idee von Vergebung oder diesem Begriff oder so, dass ich mir denke, wenn ich mich jetzt über irgendwen aufrege, weil der irgendeine Sache macht und da ist auch egal, ob das ein enger Freund ist, der in unserer Beziehung etwas macht, was ich scheiße finde oder jemand in der Öffentlichkeit irgendwas macht, was mit mir nichts zu tun hat, merke ich, dass ich mich aktiv dazu nicht zwingen muss, aber mich aktiv daran erinnern muss, dass es doch viel logischer ist, zu sagen, ach komm, ist doch scheißegal. Als jetzt da immer dann zu denken, so, oh nee, der hat das, dies und das und jenes gemacht oder so. Deswegen finde ich das ja so gut, dass man quasi in dir ganz viel von dieser Idee und dieser Geste der Versöhnung wiederfindet.
Ja, ich hoffe, das gelingt mir manchmal, geht mir genauso wie dir, dass es manchmal schwieriger scheint oder man das irgendwie nicht hinkriegt oder keine Ahnung, aber das ist eine Kategorie, die ich sehr wichtig finde. Ich erinnere da, wenn ich wieder ins Musikalische so ein bisschen anekdotische abdriften darf, ich erinnere an eine, ich glaube, es war die Aufnahme der Beach Boys in die Rock'n'Roll Hall of Fame und nachdem eigentlich Brian Wilson schon alles gesagt hatte in einer erstaunlich pointierten Rede, Dankesrede, musste natürlich Mike Love sich noch hinstellen, dieser sehr, sehr ungnädige Typ, dessen Rolle, glaube ich, in der Bedeutung für die Beach Boys, weil er so ein, ja, Unsympath etwas falsch eingeschätzt wird. Er kommt mir so ein bisschen vor wie so eine Art Bodyguard für die Wilson-Familie. Also wie so ein älterer Cousin oder Bruder, der wusste, okay, das sind die talentierten Dudes, ne? Ich singe auch mit, ja, aber wenn es Stress gibt mit irgendwem, bin ich derjenige, der die Jungs verteidigt und in den Konflikt geht und den anderen auf die Fresse haue. So, verstehst du? Dieser komische, bei ihm irgendwie umgekippte, ins diabolisch umgekippte Beschützerinstinkt, der wird in der Wahrnehmung von Mike Love, glaube ich, nicht, ne, weil man ihn so als Antipoden zu Brian sieht, gewürdigt. Und das ist der Grund, warum er natürlich unbedingt, nachdem Brian Wilson schon alles gesagt hat, auch nochmal reden muss und in einem endlosen Sermon die alle anwesenden Kollegen, die Rolling Stones, Bruce Springsteen und so weiter, herabwürdigt und wir sind die geilste Liveband. Alle, die hier sitzen, könnten nochmal vorbeikommen und sehen, wie man es richtig macht. So. Und denkst du, oh Gott, das war doch viel schöner vorher. Außerdem, niemand macht Harmonien so wie unter Rede. Das hatte Brian Wilson alles schon gesagt. Das ist um Harmony, wir stehen für Harmonien. Also er betet da so, weißt du?
Ja.
Wie so Typen, die so erzählt jemand Gag und der, haha, witzig, ja, pass auf, kennst du noch besser der? Ja. Und ich so, ja. So kommt Mike Love dahin und erzählt von Harmonien und, ne, ist, ja. Du merkst aber sein Anger und sein, ja, auch Hass auf, mhm. ne?
Und seine so eine Unzufriedenheit.
Auch. Unzufriedenheit, ja. Weil er nicht wertschätzt und mhm. anerkannt wird in dem, was er für diese Band geleistet hat. Mhm. Auch faktisch geleistet hat.
Ja.
Aber eben ins diabolische Charles Manson-mäßige gekippt. Ja. Er ist runter, nächstes Ding kriegt dann irgendwie Bob Dylan. Der hält dann auch eine Rede und sagt, ja, ich bin heilfroh, dass Mike mich eben gerade nicht genannt hat in der Aufzählung von den Kollegen. So, ja, ich finde Harmony finde ich auch sehr wichtig. Aber ich finde Forgiveness ist eigentlich auch eine ganz gute
ja.
Sache. Und das gibt er ihm mit,
ja.
weißt du? Man kann ja von Dylan halten, was man will, aber diese emotionale Intelligenz oder Mündigkeit dieses Musikers,
ja.
das hat mich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, cool. Also es ist ein cooler Move von ihm,
mhm.
ist witzig, so, charming, aber er macht einen Punkt und erinnert daran, dass es, ne, harmonisch ist gut, wundervoll, aber damit es wirklich schwingen kann, braucht es zumindest die Bereitschaft, die innere Bereitschaft zur Vergebung.
Mhm.
Und ich denke, wenn ich das sagen darf, das ist vielleicht, das ist jetzt eine Assoziation oder eine Vermutung, das ist einer der Gründe, warum für mich Ella Fitzgerald die größte Sängerin mindestens des 20. Jahrhunderts ist.
Mhm.
Nicht nur, weil sie technisch virtuos ist und über 3 Oktaven irgendwie da rumsketten kann, sondern weil sie singt, sie kennt den Schmerz. Die Verzweiflung und das Trauma, genauso wie Billie Holiday oder Nina Simone. Aber sie singt genauso ähnlich wie Bossa Nova, die Melancholie kennt, aber
ja.
darüber, sie ist schon beyond
ja.
und gibt.
Ja.
Das konnte ich vorher noch nicht so formulieren. Ich danke für den Kaffee und die Snacks. Verstehst du aber, was ich meine?
Ja, ja, absolut.
Okay.
Absolut. Mhm. Meine Mutter hat Ella Fitzgerald noch live gesehen, als junges Mädchen in Köln. Da sind
wow.
immer alle so am Sonntag in Jazzclub für Jugendliche
Alter,
gegangen.
Alter, oh, was würde ich tun? Boah.
Ja, finde ich auch boah. Sehr beneidenswert.
Wow.
Ja.
Neulich habe ich mit bei einem Grillfest zu Pfingsten mit einer Freundin, die ich länger nicht gesehen hatte, gesprochen und die erzählte, wie sie Al Green
ja.
in den USA in einer Kirche hat, predigen und singen.
Oh, wow.
Hören. Mm, hörten. Malika. Grüße gehen raus an Malika. Malika erzählte, wie sie mit Alex Chilton, als die Lolitas bei ihm aufgenommen haben und ich glaube Abordnung der Lolitas wollten dann eher nach Graceland
ja.
und dickten so Elvis und Alex Chilton nahm Malika und andere mit. Nein, nein, wir gehen zu Reverend Al Green.
Okay.
Deine Mutter hat Ella Fitzgerald live gesehen.
Ja.
Wow.
Ja, das erzählt sie auch heute noch. Das hat sie offensichtlich auch sehr berührt und beeindruckt, ohne dass sie das jetzt formulieren könnte oder müsste. Das hat sie einfach bewegt.
Ich finde sie so, also ja,
na.
Wahnsinnig. So, also was mich eben beeindruckt ist, deswegen sprach ich von Young Thug eben auch als einen virtuosen Sänger oder als einen Sänger, unabhängig davon, ob jemand das Stück selber geschrieben hat oder nicht.
Ja.
Ne? Aber Ella Fitzgerald, Dionne Warwick ist auch zu nennen oder andere, sind in der Lage, ein Stück von Stevie Wonder ja, Gershwin, Cole Porter, so zu verkörpern, als wären sie die Autorinnen
ja.
des Songs.
Naja.
Das ist Power.
Ja.
Das ist, ne?
Ja, das
beeindruckend. Das sind das ganze Menschen, die da erscheinen.
Das
deswegen
stimmt.
können wir damit connecten.
Ja.
Weißt du?
Ja. Was ich ja jetzt auch an deinem neuen Album so aufregend finde, ist, wie präzise du auch formulierst, wie wichtig dir Worte sind. Du hast es ja auch gerade eben erzählt, dass man auf Worte aufpassen muss, dass man damit sehr genau umgehen muss oder sehr präzise umgehen muss. Und das tust du ja auch. Ich finde auch, wenn man sich dein Oeuvre anguckt, dann ist das quasi immer präziser geworden, immer,
danke sehr.
Immer genauer, immer, ja, so. Und ich finde es so lustig, weil wenn ich dann mir im Gegensatz zum Beispiel Markus Berges anhöre, Erdmöbel, bei dem habe ich das Gefühl, dass da Worte jetzt bei aktuellen Erdmöbel-Veröffentlichungen nur noch Rhythmus sind. Also das ist ja dann auch sehr verkopft bei ihm. Da hat man so den Eindruck, geht's hauptsächlich um den Klang von Wörtern, nicht mehr primär um die Bedeutung. Und du versuchst das zu verbinden, weil ich
glaube, dass also offensichtlich geht es ja nicht nur um die Bedeutung der Wörter, sondern auch um den Sound von denen. Du spielst ja auch mit denen.
Weil im Klang ist schon Bedeutung.
Ja.
Also schon auf der Ebene, also wenn man das jetzt so nerdy, wobei ich ein Kompliment raus, ich habe neulich ein Erdmöbelstück gehört und ich ärgere mich jetzt gerade die ganze Zeit, dass mir der Titel nicht einfällt. Ja. Das war so ein längeres mit so einem etwas psychedelisch komisch farbigem Video dazu oder irgendwie so Paralleluniversenmäßiges. Das war ein atemberaubend schönes Stück.
Die auch wahnsinnig schön, die Erdbeben-Songs.
Insbesondere also. Dieses eine, dessen Titel ich nachreichen werde. Ja. Der SMS. Oder ein Post-it bei euch hier in der WG. Ja, sehr gut. Oder noch besser in so Steinplatten. Die ich dann nur, okay, forget it. Schon auf der Ebene der Vokale findet Bedeutungstransferinformation statt. Ah, oh,
ja.
I, krach, oder ja, konsonantisch auch. So. Also deswegen schon im Sound findet das, was du dann als Versöhnung wahrnimmst, jenseits von Inhalt oder wie steht man jetzt zu verflossenen Liebe oder was anderem, ist das schon in der Musik und im Klang enthalten.
Und auch eingerechnet.
Das berührt jetzt spirituelle Fragen, ob das schon vorgesehen ist.
Nee, ich meine,
in diesem so Zufall, dass wir sprachbegabt sind und Klänge formen, die sich dann in, oder wie meintest du das?
Nee, ich meinte das eher so im Sinne von, dass du beim Schreiben schon quasi, du hast ja mal gesagt, du hast ja mal gesagt, alles ist ein Song. Du hast mal gesagt, wenn man aufsteht und den Wecker ausmacht, das ist ein Song. Wenn man aufs Klo geht, das ist ein Song. Wenn man ein Stück macht. Ja, genau.
Genau.
Genau. Deswegen ist das ja, also irgendwo musst du ja auswählen. Weil das könnte, also auf deinem aktuellen Album könnten ja auch 12 komplett andere Songs sein, als die jetzt drauf sind. Wenn alles ein Song ist. Das heißt, du wählst ja aus, was ein Song oder was für dich ein Song ist. Mhm. Und das und dann, wenn du ausgewählt hast, was der Song sein soll, den du schreibst, dann arbeitest du den ja so, dass du quasi auch danach, deswegen meine ich das nicht spirituell, sondern dass du danach auch den Klang der Wörter auswählst. Ja,
aber es ist sowohl spirituell auf eine Art, als auch, selbst wenn, wenn ich noch keinen Text zu einer Melodie oder Akkorden habe, manchmal ist das gleichzeitig, weil mich irgendwas bewegt oder ich final was verstanden oder mir was bewusst, keine Ahnung, oder mich so bedrückt oder whatever, beschäftigt, berührt. Aber manchmal gibt es auch nur die Musik und irgendwie eine Gesangslinie. Mhm. Schon in der Art dieser Melodieführung ist die Geschichte schon erzählt.
Ja.
Dafür gibt es nur einen Text. Dann kannst du da sitzen, spielst das ein paar Wochen, weil, bist lazy oder keine Ahnung, im Spielen und Hören und darauf vertrauen, dass Musik nicht lügt, sondern aus sich heraus wahrhaftig ist oder unseren körperlichen Kriterien von Wahrhaftigkeit entspricht, ihm darauf hören, ist es dann mega easy, wenn man darauf vertraut. Achso, ja klar, davon handelt das ja. Achso, hier ist ein Logo. So. Gebauter ist es dann bei, führe ich immer gerne an, dieses Beispiel, um auch nochmal das mit den Vokalen und so, wenn es dann so spielerisch ist. Ich hatte für die Old Nobody noch einen Song mit so einem Titel Strobo Hobo.
Mhm.
Ich fand den gut, weil da Robo drin ist, Boho und so. Und dachte, das, was ist das? Aber ich hatte keine Musik dafür. Und dann fiel mir irgendwie beim Zusammenstellen, also dieser Trackliste dann für Old Nobody, guck mal, das ist alles mit O. Also Old Nobody, Lord of Song, so lebe ich, da jetzt noch, die halten mich ja für komplett verrückt, wenn ich jetzt was mit Strobo, was soll das? Also ich habe eh keine Idee gerade, also was soll das? Bloß nicht, also das ist vollkommen gaga. Ist schon gut so, Also höhere Mächte befohlen, lass gut sein, so. Jahre später, ich habe nie drüber nach, also ich wusste, das ist irgendwo ein Song. Ich habe nie bewusst dran gearbeitet. Hatte ich so einen Riff, was so bluesig war für mich, so ein bisschen fallbluesig, und dachte, das ist das. Und warum nicht mit O's? Extra mit O's.
Ja.
Wie ein Lautgedicht. Alles zuballern mit O's, damit das O aus dem Blatt Papier wie so Lichtkegel, wie Stroboblitze selber, ja. rauskommen, weißt du?
Ja.
Und ab da, keine Ahnung, das Ding hat dann 10 Minuten gedauert und war das fertig. Also, ja. Aber eben ein paar Jahre vorher mit abwarten, stehen lassen, kommen lassen,
ja.
You know?
Ja, verstehe. Jochen, ich finde das ganz, ganz aufregend. Ich freue mich so, dass du heute hier gewesen bist.
Ich fand es ein wundervolles Gespräch. Ich danke dir sehr für die Einladung.
Ich fand's mega. Vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist. Ich freue mich, wenn du eines Tages wiederkommst.
Sehr gerne.
Und wir das weiter vertiefen. Und ja, liebe ZuhörerInnen, Producer im Studio war heute Wenzel. Vielen Dank dafür. Und wir hören uns nächste Woche wieder hier bei der Nils Bokelberg-Erfahrung. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Die Nils Bokelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.